Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Als am 4. August 2020 eine Explosion große Teile des Hafengebiets von Beirut verwüstete, da war Christoph Klemann seit wenigen Monaten Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Hauptstadt des Libanon. Er ist es noch immer und deshalb reden wir heute genau 2 Jahre nach dieser Explosion über die Folgen dieser Katastrophe. Schönen guten Morgen, Herr Klemann.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Das Leben schreibt ja die absurdesten Geschichten. Als das passiert ist und die Meldungen auch Europa erreichten, saß ich gerade in einem libanesischen Restaurant in Berlin. Wo waren Sie in dem Moment?
Ich war in meiner Wohnung damals, als die Explosion, es waren ja 2 Explosionen, eine kleinere, die dann dieses Feuer ausgelöst hat und dann die große mit diesem Atompilzartige Explosion. Und meine Wohnung wurde damals ziemlich zerstört und ich bin dann sofort raus und man sah überall verletzte Menschen, die Straßen waren voller Glasscherben, Häuser waren eingestürzt, Autos lagen auf dem Dach, also die Szenen damals, die sich da abgespielt haben, waren wirklich schrecklich und das bekommt man natürlich auch nicht so ganz schnell aus dem Kopf.
Ursache der Explosion waren fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat, die in einer ungesicherten, dafür völlig ungeeigneten Lagerhalle untergebracht waren. Hat man denn in 2 Jahren nur endlich herausgefunden, wer dafür verantwortlich war?
Nein, und es gibt auch vor allen Dingen viel Frust darüber, dass diese Ermittlungen zur Aufklärung der Katastrophe überhaupt nicht vorangehen. Der Staatspräsident Aoun hat damals nach der Explosion ganz rasche Ermittlungen angekündigt, doch passiert ist bislang wirklich überhaupt nichts. Es wurde ein Richter eingesetzt nach der Explosion, der wurde dann im Februar 21, also knappes halbes Jahr danach, unter wirklich dubiosen Umständen abgesetzt und dann musste sein Nachfolger quasi wieder bei Null anfangen. Und dazu kommt, dass sich auch wichtige Politiker konsequent weigern, vorgeladen zu werden und in der Sache befragt zu werden. Und das ist natürlich für die Angehörigen der Opfer unheimlich schrecklich, denn sie warten bis heute noch auf Gerechtigkeit für den Tod von über 200 Menschen.
Das ist sicherlich auch einer der Gründe, dass das intern offenbar nicht funktioniert, dass die Vereinten Nationen inzwischen eine internationale Untersuchung fordern. Glauben Sie, dass es dazu kommen könnte?
Also erstmal muss man sagen, wäre so eine solche internationale Untersuchung absolut wünschenswert, da von dieser innerstaatlichen Untersuchung, die ich eben versucht habe auszuführen, nicht viel zu erwarten ist. Und sowas gab es auch im Libanon schon einmal. Nach der Ermordung des ehemaligen Premierminister Hariri in 2005 wurde dann etwas später ein Sondertribunal bei den Vereinten Nationen eingesetzt, um die Hintergründe des Mordes zu ermitteln. Allerdings bin ich in dieser Sache etwas skeptischer, dass das wirklich klappen sollte, denn so eine Untersuchung wird schon seit 2 Jahren gefordert, aber viel passiert ist bislang nicht und das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Kräfte oder einige Kräfte im Land eine solche internationale Untersuchung auch verhindern wollen.
Es gab nach dieser Explosion, nicht unmittelbar danach, aber sehr bald dann ja auch wirklich Unruhen, Menschen gingen auf die Straße und es wurden relativ grundsätzliche politische Veränderungen auch gefordert, ein Abkommen von diesem System, das viele Jahre im Libanon nach dem Bürgerkrieg galt, dass die Plätze im Parlament und auch die wichtigen politischen Positionen nach jeweiliger Angehörigkeit zu verschiedenen religiösen Gruppen verteilt werden. Hat sich eigentlich jetzt in diesen 2 Jahren tatsächlich was Grundlegendes verändert in der libanesischen Politik?
Ja, absolut. Insofern, dass es ein größeres politisches Bewusstsein gibt, gerade bei den jungen Menschen. Das waren ja auch die damals 2019 bei den großen Protesten im Oktober auf die Straße gegangen sind. Bei der letzten Parlamentswahl konnten einige unabhängige Kandidaten in einem sehr, sehr unfairen, sage ich mal, Wahlsystem auch Sitze erlangen. Also insofern gibt es einen Wandel, es gibt ein politisches Bewusstsein in der Bevölkerung, das sich wirklich in den letzten Jahren konstituiert hat. Aber gleichzeitig ist das System auch das etablierte System sehr resilient und nicht besonders offen gegenüber Veränderungen.
Wie ist es denn eigentlich mit der Korruption, auch wenn es doch keine Untersuchung gibt, die das wirklich beweist? Ich glaube, auch im Libanon gehen ja alle davon aus, dass dieses falsch gelagerte Ammoniumnitrat, dass diese schreckliche Explosion auch eine Folge der grassierenden Korruption im Libanon war. Hat die abgenommen?
Nee, also das kann man wirklich nicht sagen. Und ja, Sie haben recht. Also der Hafen ist auch so ein bisschen ein Symbol für das korrupte System im Libanon. Dort haben viele Vertreter der Politik wirklich handfeste Interessen und haben in der Vergangenheit dort auch viel Geld verdient. Und jeder hat dann auch dort etwas zu verlieren. Und deshalb schützt man sich gegenseitig. Und bisher haben die politischen Akteure trotz aller Differenzen, die es gibt, immer stets verhindert, dass die politische Elite für Missstände Rechenschaft ablegen musste.
Das hat auch bis heute wirtschaftliche Folgen, oder?
Absolut. Die Lage im Libanon ist wirklich dramatisch, aber das schon seit 2,5 Jahren. Also das Land befindet sich wirklich in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die Währung hat massiv an Wert verloren. Und wenn man das so sagt, dann heißt das, dass eine Krankenschwester, die früher 1.200, 1.300 Dollar verdient hat, heute noch umgerechnet 60 Dollar verdient. Wir haben Inflationsraten von über 200%. Medikamente, Lebensmittel werden knapp und ja, das ist wirklich eine schreckliche Lage für die Menschen. Und die Regierung tut wirklich auch nicht viel dazu, um die Situation zu verbessern.
Beim Libanon denken, glaube ich, international aber die meisten Menschen jetzt gerade an die Razzoni, das Schiff, das Getreide aus der Ukraine liefert und im Hafen Tripoli ankommen soll. Ich frage mich ja manchmal, es ist jetzt eins, aber es sollen ja auf Dauer mehrere kommen. Ist eigentlich unter diesen Umständen die libanesische Logistik überhaupt in der Lage, solche Getreidelieferungen anzunehmen und weiterzuleiten?
Ja, trotz alledem ist die libanesische Regierung und die Behörden in der Lage, das anzunehmen. Ich habe gestern mit dem Hafenchef des Tripola-Hafens gesprochen. Er hat die Frachtpapiere noch nicht bekommen. Es ist auch alles ein bisschen unklar, was diese Lieferung anbelangt. Also die libanesische Regierung hat sich auch geäußert, dass sie also diese Fracht nicht in Auftrag gegeben hat. Deshalb ist es etwas unklar, für wen diese Ladung überhaupt bestimmt ist und ob das auch noch in andere Länder geliefert wird. Aber derzeit ist ja dieses Schiff in Istanbul angekommen. Dort wird die Ladung gerade von den 4 Parteien, die damals dieses Abkommen ausgehandelt haben, untersucht. Und dann würde es noch ungefähr 4 Tage dauern, bis die Fracht dann im Libanon ankommt. Und was dann damit passiert mit diesen 26.000 Tonnen Mais, das ist derzeit noch unklar.
Was nach dem, was Sie schon erzählt haben, wohl auch nicht wirklich überraschend ist. Das war im Deutschlandfunk Kultur Christoph Klemann, der Leiter des Büros der Naumann Stiftung in Beirut im Libanon. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke, Herr Kassel.